ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Wir hatten nur noch 7 Waffen. 7 Waffen von den 82 Waffen, mit denen wir an Land gegangen waren. Wir mussten unseren Kampf mit 7 Waffen beginnen. Wir stießen auf sehr großen Widerstand der Gegner. Nur sehr wenige Menschen haben daran geglaubt, dass wir uns von dieser Niederlage erholen würden.
En la posibilidad de recuperarse de aquel revés.
Rebelde, porque se cree el divino suelo que me vio nacer.
Fidel Castro in einer Rundfunkansprache über die Landung mit der Yacht Granma am 2. Dezember 1956. Die Revolutionäre waren aus dem Exil in Mexiko auf einem beinahe schrottreifen Schiff nach Kuba übergesetzt, mit hochfliegenden Plänen. Völlig entkräftet gingen sie an Land. Das war der Beginn des bewaffneten Kampfs gegen die Truppen des kubanischen Diktators Fulgencio Batista. Und es war der Beginn der Legenden- und Mythenbildung eines Regimes, das auf einen Mann zugeschnitten war: Fidel Castro Ruz. Fidelismus. Castrismus. Oder doch einfach nur Kommunismus?
Y éramos tan solo 12 guerrilleros. Bien poco podíamos hacer en aquel instante para reivindicar la muerte.
Wir waren nur 12 Guerilleros. Sehr wenige waren wir. Wir konnten nicht viel tun, außer den Tod der Kameraden zu beklagen. Aber es vergingen nur wenige Monate. Und unsere Guerilla wuchs an und schlug eine der wichtigsten Schlachten.
Auf den Hügeln der Sierra Maestra am 24. Februar 1958 gründet der Kommandant Che Guevara Radio Rebelde.
Radio Rebelde, der Rebellensender in der Sierra Maestra, sendete 1958 Castros Propaganda an die Bauern in den Bergen und an ihre Anhänger in den Städten.
Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, muy importante.
Anweisungen, Durchhalteparolen, Siegesmeldungen und der unerschütterliche Glaube an eine großartige Zukunft.
Fidel Castro Ruz, quien hará trascendentales declaraciones con el pueblo de Cuba, el doctor Fidel Castro. Revolución sí. Golpe militar, no!
Ein Grüppchen von 18 bärtigen Männern, Barbudos, in olivgrünen Uniformen, überlebte die Verfolgung durch die Batista-Truppen in den Bergen der Sierra Maestra im Osten Kubas. Der Rest wurde bombardiert, erschossen, gefangen genommen und gefoltert. Die Brutalität der Batista-Truppen führte dazu, dass die Sympathie in der Bevölkerung für die Rebellen wuchs. Immer mehr Menschen schlossen sich Castro an, auch René Vallejo, der spätere Leibarzt Fidels. Ein Revolutionsbericht aus dem DDR-Fernsehen von 1962.
Wie sind Sie, der Sie ein angesehener, ein reicher Arzt in Manzanillo waren, einer Küstenstadt, wie sind Sie in die Berge gekommen, wie sind Sie ein Barbudos geworden?
Die Regierung von Batista war unmöglich, weiter zu leben. Die haben gemordet Leute jeden Tag. Ich habe gearbeitet mit der Revolution vor Fidelis gekommen. Nach dem Ende 1957 bin ich Prisoner genommen bei Batistas Offizier. Denn die haben mich freigelassen und ich bin nach Bergen gegangen als ein Chirurg.
Helden der kubanischen Revolution. Kurz der Revolutionsadel. Etliche Companeros aus der Sierra Maestra wurden Castros spätere Weggefährten. Von Anfang an mit dabei Bruder Raúl, der 2008 die Amtsgeschäfte übernommen hat. Andere fielen im Laufe der Diktatur politischen Säuberungen zum Opfer. Darunter auch Castros engster Vertrauter, die Politikone der Linken, Ernesto Che Guevara.
Im Allgemeinen kann man sagen, dass es in unserer Revolution Momente gibt, die sich scheinbar nur Verrückte ausgedacht haben können. Der Angriff auf die Moncada-Kaserne, die Fahrt mit der Granma, der Kampf einer kleinen Gruppe von Leuten, der Kampf gegen den Angriff der Diktatur in der Sierra Maestra, die Einnahme der wichtigsten kubanischen Städte. Wenn man jede einzelne dieser Aktionen analysiert, kommt man zu der Schlussfolgerung, dass das nur Verrückte gemacht haben können.
Che Guevara liefert einen Kurzabriss über die kubanische Revolution, wie sie jedes kubanische Kind in der Schule lernt. Die Erstürmung der Moncada-Kaserne, die Übersetzung nach Kuba mit der Yacht Granma, so heißt die Parteizeitung bis heute. Der Kampf gegen die Batista-Truppen in der Sierra Maestra, der mit der Flucht des Diktators in der Silvesternacht von 1958-59 endete. Das gehört zu den gebetsmühlenartig wiederholten Mythen der kubanischen Revolution.
Son minoría los privilegiados. Son mayoría los humildes. Es democrática una revolución en que los humildes tienen las armas.
Sind die Reichen in der Minderheit? Sind die Armen in der Mehrheit? Ist eine Revolution demokratisch für die Armen?
Als Fidel in Havanna einmarschierte, gab es praktisch keinen Widerstand mehr. Und es wurde ein Triumph. Von da an hat er Kuba praktisch mit dem Mikrofon in der Hand regiert.
Der Castro-Biograf und Journalist Carlos Wittmann, seit den 60er Jahren hat er Kuba immer wieder bereist und Castro auch persönlich miterlebt.
Von da an regierte er einfach. Wahlen hat es dann nie mehr gegeben. Elecciones para qué? Wahlen wozu? Die Revolution, das war immer er selbst. Wenn er von wir sprach, meinte er sich selbst.
Compañeros obreros y campesinos.
Kameraden, Arbeiter und Bauern, dies ist eine demokratische und sozialistische Revolution für die Armen, von den Armen. Für diese Revolution, für die Armen und von den Armen, sind wir ein Leben lang bereit. Arbeiter und Bauern, bescheidene Männer und Frauen unserer Heimat. Schwört ihr, sie bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen?
Juran, defender hasta la última gota de sangre.
Der Angriff auf die Moncada-Kaserne am 26. Juli 1953 ist Kubas wichtigster Feiertag, obwohl die Realität wenig Anlass zum Feiern gab. Castro stürmte am 26. Juli 1953 mit einem Grüppchen von Rebellen die Kaserne in Santiago de Cuba. Die Aktion war ein Flop, sagt Carlos Wittmann.
Wahrheit und Mythos sind da sehr weit auseinander. Die Wahrheit war, er hat eine kleine Gruppe von vielleicht 120 Leuten dazu organisiert, eine Kaserne in Santiago de Cuba zu stürmen. Eine Art Gegenputsch zu dem Putsch Batistas, der eine kurze Zeit vorher stattgefunden hatte. Er hat ihn auch sehr schlecht geführt, ist in letzter Minute abgesprungen, wurde erst ein paar Tage später gefangen und den Justizbehörden übergeben. Das hat ihm das Leben gerettet, denn alle anderen, die an der Erstürmung der Kaserne teilgenommen hatten, die sind entweder im Kampf umgekommen oder später von den Militärs erschossen oder sogar zu Tode gefoltert worden.
Nach knapp 2 Jahren kam Fidel Castro dank einer Generalamnestie im Mai 1955 aus dem Gefängnis frei. Alles in allem war dieser junge Mann damals offenbar alles andere als ein Militärstratege. Umso erstaunlicher ist es, dass er zum mächtigsten Mann Kubas wurde und das knapp 50 Jahre lang. Fidel Castro überlebte 10 amerikanische Präsidenten, mit denen er in inniger Feindschaft verbunden war, und angeblich über 30 Attentate, darunter etliche der CIA. Einig sind sich selbst die Castro-Kritiker, nicht nur über seinen unbedingten Machtwillen, sondern auch über seine außergewöhnliche Intelligenz und sein erstaunliches Rednertalent.
Castro konnte stundenlang reden über alles, was ihm so durch die Rübe lief. Es hat die Leute zwar schon gelangweilt in den späteren Jahren, aber am Anfang war das völlig faszinierend, wie er den Leuten die Welt erklärte.
Im Kalten Krieg wurde Fidel Castro schließlich zu einem Global Player im Machtpoker der Supermächte und zum Massimo Leader, der die Interessen der Dritten Welt vertrat. Seine Revolution a la Cubana faszinierte Intellektuelle auf der ganzen Welt, ehe sich die Ernüchterung unter ihnen breitmachte.
Das ist zum größten Teil wohl vorbei, die Zeit, da Peter Weiß und Hans Magnus Enzensberger nach Kuba kamen und eine Zeit lang für die kubanische Revolution schwärmten. Vargas Llosa ist wohl sein schärfster Kritiker in Lateinamerika. Wo es die Wahrheit erst so langsam eingesunken ist, dass das eine richtige Diktatur nach sowjetischem Muster war, die ganze Folklore drumherum, die kubanische Musik, die schönen Frauen, die Strände und der Rum und die Mojitos, dass das alles die Sache ein bisschen verschleiert.
Eine Diktatur nach sowjetischem Muster wurde Kuba aber erst im Laufe der Zeit. Noch im April 1959, Castro war gerade triumphal in die Städte Santiago de Cuba und Havanna eingezogen, beruhigte Castro die amerikanischen Zeitungsverleger auf einer Werbetour durch die USA.
Ich weiß, Sie sind vor allem besorgt, ob wir Kommunisten sind. Aber ich habe sehr klar gesagt, dass wir keine Kommunisten sind.
Vielleicht dachte Castro zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht an Kommunismus. Vielleicht wollte er diese Tatsache aber auch aus taktischem Geschick verschleiern. Im Manifest der Sierra vom 12. Juli 1957 kündigte Castro lediglich den Kampf gegen den Analphabetismus und eine maßvolle Landreform an. Von einer Verstaatlichung der Industrie war nicht die Rede. Noch 1962 bemüht sich der Castro-Vertraute Kommandante René Vallejo im DDR-Fernsehen um ein gemäßigtes Bild der Revolution. Jetzt in angespannter internationaler Lage bloß kein Öl ins Feuer gießen.
Hier war alles, kann man sagen, primitiv. Zum Beispiel war keine Weg, speziell in dieser Provinz, und jetzt, wie immerhin, 32 Weg. Die Länder waren in die Hände von großen, speziell amerikanischen Kompanien. Und jetzt, wir geben dieses Land zu den Farmer. Zum Beispiel gestern haben wir gegeben 202 Titel von den Ländern, das war von Fidel Castro-Familie.
Doch in zwei aufeinanderfolgenden Landreformen wird schließlich jeder Privatbesitz größer als 67 Hektar konfisziert. Das betrifft auch amerikanische Investoren wie die United Fruit Company, die groß ins lukrative Zuckergeschäft eingestiegen war. Als schließlich auch Firmen, darunter amerikanische, enteignet werden, spannt sich das Verhältnis zwischen USA und Kuba merklich an. Die wohlhabenden Kubaner gehen nach Miami ins Exil. Darunter auch etliche der Castros. Im SWR hieß es 1961:
Im Oktober spitzt sich die sogenannte Kuba-Krise zu.
Nachdem Castro ein Jahr zuvor den Diktator Batista verjagt hat, führt er den Sozialismus ein und nähert sich immer mehr dem Kreml an.
Die USA befürchten, dass Kuba zu einem Stützpunkt der Kommunisten ausgebaut wird. Als am 17. April 1961 Exilkubaner mit Unterstützung der USA auf Kuba in der Schweinebucht landen, um Castro zu stürzen, werden sie dabei auch von den USA unterstützt.
Innerhalb von 4 Tagen werden sie von den Truppen Castros vernichtend geschlagen.
Der prompte Sieg über die von der CIA unterstützte Invasion in der Schweinebucht gilt als Castros größter Triumph. David siegt gegen Goliath und Präsident Kennedy blamiert sich vor der Welt.
Dann erst. Und als ihm klar war, dass die Amerikaner ihn nicht mochten, da hat er dann eben den entscheidenden Augenblick abgewartet. Nach dem Invasionsversuch der Exilkubaner in der Schweinebucht als die Stimmung im Volk ganz auf seiner Seite war und es ihm gelungen war, diesen ziemlich amateurhaften Invasionsversuch zurückzuschlagen, als er wusste, jetzt habe ich 99% der Menschen hinter mir, dass er ja sei ein Marxist-Leninist.
Ich bin Marxist-Leninist und ich werde bis zu meinem Lebensende Marxist-Leninist bleiben.
Diesen Schwur hat Castro gehalten. Die Genossen in der Deutschen Demokratischen Republik misstrauen Castros plötzlicher Kehrtwende allerdings.
Fidel Castro und seine Anhänger treten gewissermaßen relativ unvorbelastet in den Marxismus-Leninismus ein.
Schützenhilfe bekommt Fidel von seinem Freund Che Guevara, der sich in Sachen Marxismus-Leninismus besser auskennt als er. Und von Moskau-treuen Kommunisten, die nun zunehmend an Einfluss gewinnen. Doch problematisch ist, dass Fidel immer alles selbst bestimmen will, wie sein Vater, der Gutsbesitzer Angel Castro.
Er duldet keinen Widerspruch. Er will die Kontrolle über alles haben. Er regierte Kuba eigentlich wie ein Großgrundbesitzer, der auf seinen Latifundien herumfährt und alles selber verwaltet und Widerspruch sehr ungern entgegennimmt. Er hat den vollen Durchblick und weiß genau, was möglich ist.
Auf die Verstaatlichung der amerikanischen Erdölfirmen kontern die USA noch unter Eisenhower mit einer wirtschaftlichen Quarantäne, die am 7. Februar 1962 in das berüchtigte Handelsembargo gegen Kuba mündet. Dieses Relikt des Kalten Krieges ist bis heute nicht gefallen. Dafür springt die Sowjetunion in die Bresche. 1,5 Millionen Dollar pro Tag pumpen die sowjetischen Brüder in die Tropenrepublik bis in die 80er Jahre. Gehandelt wird kubanischer Zucker gegen russisches Öl, beides weit unterhalb des Weltmarktpreises. Als der KGB-Mann Alexander Alexejew mit Wodka und Kaviar für ein Handelsabkommen mit Moskau wirbt, freut sich Fidel.
Was für ein guter Wodka! Was für ein guter Kaviar! Ich glaube, es lohnt sich, Handelsbeziehungen mit der Sowjetunion aufzubauen.
Die Amerikaner kaufen keinen Zucker mehr. Also wurde der kubanische Rohrzucker von den Russen importiert. Die Russen waren die größten Rübenzuckerproduzenten der Welt und kauften von Kuba, dem größten Rohrzuckerproduzenten der Welt, Zucker. Einfach, um den Kommunismus auf Kuba zu unterstützen.
Der russische Präsident Nikita Chruschtschow will aber nicht bloß einen ziemlich unrentablen Handel mit Kuba treiben, sondern es zum militärischen Vorposten gegen die USA hochrüsten. Als er im Juni 1962 anfängt, 40 Abschussrampen für nukleare Mittelstreckenraketen in Richtung USA zu stationieren, gerät die Welt an den Rand eines Atomkriegs. Die USA wehren sich mit einer Blockadesperre. Beide Seiten drohen im Oktober 1962 mit Krieg.
Sämtliche Schiffe aller Art mit Kurs nach Kuba, von welcher Nation und von welchem Hafen sie auch immer stammen, werden, falls sie mit offensiven Waffen beladen sind, zurückgesandt werden.
Fidel Castro spielt mit dem Feuer. Er wünscht sich gegen die Yankee-Imperialisten
einen Akt legitimster Verteidigung, so hart und schrecklich diese Lösung wäre.
Chruschtschow denkt da Gott sei Dank weitsichtiger.
Das wäre nicht nur ein simpler Schlag, sondern der Auftakt zum thermonuklearen Weltkrieg gewesen. Lieber Genosse Fidel, ich finde Ihren Vorschlag falsch, obwohl ich Ihr Motiv verstehe.
Wir bringen nun eine wichtige Meldung zur Kuba-Krise. Der sowjetische Ministerpräsident Chruschtschow hat den Abzug der sowjetischen Offensivwaffen von Kuba angeordnet.
Obwohl Fidel persönlich beleidigt ist, als Chruschtschow seine Atomwaffen wieder einpackt, nähert sich sein Regime mehr und mehr dem sowjetischen Bruderland an. Aus wirtschaftlicher Abhängigkeit, aber auch aus Überzeugung. Die Partei wird gesäubert, Kritiker werden mundtot gemacht. Dichter und Journalisten kommen ins Gefängnis oder ins Umerziehungslager, Schwule ebenfalls. Und Che Guevara, ursprünglich ein Fürsprecher der Sowjets, wird in einen aussichtslosen Kampf nach Bolivien geschickt, den er nicht überlebt. Castro, der immer stolz war auf die Intellektuellen, die seine Revolution unterstützten, gibt die Parole aus:
Innerhalb der Revolution alles, gegen die Revolution nichts.
Zimperlich gingen Castro und seine Gefolgsleute allerdings noch nie mit politischen Gegnern um.
Die Kubaner haben am Anfang nicht nur die Schergen Batistas vor Erschießungspelotone gestellt, sondern auch sogenannte Konterrevolutionäre aus den eigenen Reihen. Es wurde sehr freizügig mit der Todesstrafe umgegangen. Che Guevara hat in der Festung La Cabaña jeden Tag Erschießungen vornehmen lassen. Raúl Castro hat das in Santiago de Cuba getan. Einmal wurden 70 Oppositionelle von ihm zusammengetrieben und vor der Kaserne mit Maschinengewehren hingerichtet und dann in offene Gräben geschüttet.
In der Bevölkerung genoss Castro lange Zeit Rückhalt. Die Alphabetisierung des Landes, der Ausbau des Gesundheitssystems und vor allem die Selbstbestimmung des Landes gegenüber den USA, das waren Castros Verdienste. Doch die kritischen Geister waren ins Exil gegangen. 2 Millionen Kubaner haben die Insel verlassen. Viele auf seeuntauglichen Booten Richtung Miami. Gusanos, Würmer, nennt sie Fidel Castro.
Wir haben doch nicht die Schuld dran, dass die Leute gehen. Die Amerikaner schmücken sich mit der noblen Rolle, ertrunkene Menschen aus dem Meer zu fischen, ohne andere Maßnahmen zu ergreifen.
Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks wird es einsam um den Massimo Leader. Das Land fällt in eine dramatische Wirtschaftskrise.
Castros Tage sind gezählt, sagen die amerikanischen Kuba-Experten heute einstimmig.
Ein ARD-Korrespondent bereits 1991. Doch Totgesagte leben länger.
Castro nicht mehr Fidel, so titelt heute die Berliner Taz. Zum ersten Mal in 47 Jahren als Staatschef auf Kuba hat Fidel Castro die Macht an seinen jüngeren Bruder übergeben.
So heißt es 2006 im SWR. Am 18. Februar 2008 übergibt er krank und geschwächt alle Ämter definitiv an seinen 5 Jahre jüngeren Bruder Raúl. Fidel indes scheint sich im Alter an seine Jugend zu erinnern. 1994 äußert sich der Massimo Leader gegenüber Journalisten über sein Leben. In der Jesuitenschule seiner Kindheit hat der junge Castro nicht nur gelernt, wie man einen Aufsatz auswendig und in freier Rede vorträgt.
Staub. Staub bist du. Und in Staub wirst du dich verwandeln. Aber die Geschichte wird mich freisprechen.
Sie hörten Fidel Castro, Revolutionsikone und Massimo Leader von Gabriele Knetsch, die auch Regie führte. Es sprachen an Isabel Zils, Oliver Nägele und Yaji Mai. Ton und Technik Helge Schwarz. Eine Sendung von Radio Wissen.